Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 320, Matthäus 21, 23 bis 27.
Kritische Fragen. Wer ist Jesus wirklich?
Wer war Jesus wirklich? Ich meine, Ihrer Ansicht nach. Haben Sie ein klares Bild von ihm oder sind es vor allem die religiösen Formeln, die in Ihnen wiederklingen, wenn Sie an ihn denken? Glauben Sie daran oder sind Sie sich nicht so sicher? Die Priester der damaligen Zeit hatten jedenfalls so ihre Probleme mit diesem Wanderprediger. Wie sollten sie ihn einschätzen? Welche Gefahr ging von ihm aus? Einmal haben sie es dann doch versucht. So nach dem Motto, fragen wir ihn doch einfach selber, ganz direkt. Die Geschichte steht im Matthäusevangelium im 21. Kapitel ab Vers 23. Und als er, also Jesus, in den Tempel kam und lehrte, traten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen: Aus welcher Vollmacht tust du das und wer hat dir diese Macht gegeben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ich will euch auch eine Sache fragen. Wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen: Sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr dann nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen's nicht. Da sprach er zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Ja, die Frage nach der Vollmacht. Mit welchem Recht tust du das? Nun ja, man könnte ja vielleicht die Wirkung dieser Taten beurteilen und sagen, das kann doch nur von Gott kommen. Aber weiß man's? Vielleicht maß dieser Mensch sich das an. Und was predigt er da überhaupt? Das hört sich gar nicht so an wie das, was wir alles so sagen. Schließlich sind wir hier die Hüter der Ordnung, der religiösen Ordnung. Wir sind das übergeordnete Gremium. Und wir können und wir dürfen auch eine religiöse Verkündigung beurteilen. Ich meine, ist das so falsch? In den evangelischen Landeskirchen ist das ganz genauso. Auch da darf niemand einfach so predigen. Er muss ordiniert sein. Das ist eine Zulassung zur Predigt. Und das ist auch eine Zulassung durch eine höhere Institution, also durch die jeweilige Landeskirche. Also kann man doch sagen, das ist eine berechtigte Frage. Naja, die hohen Priester und die Ältesten im Tempel, wahrscheinlich sind das Abgeordnete des Sanhedrins, die wachen halt über die Rechtgläubigkeit und darüber, dass das auch immer auf eine ordentliche Art und Weise verkündigt wird. Vor allen Dingen im Tempel, weil ja Jesus auch im Tempel dort in den Vorhallen gelehrt hat. und ihre, ja, sagen wir mal, kritische Frage, die gibt's auch heute noch. Vielleicht würden wir sie heute anders formulieren. Zum Beispiel kritisch zu sein diesem Gott gegenüber. Warum lässt er dieses Leid zu? Ist doch eine kritische Frage, oder? Dieser sogenannte Theodizee, so wie das genannt wird. Da wird mal Gott richtig kritisch, sachlich hinterfragt. Auch da gibt es übrigens eine höhere Institution. Wir selbst nämlich. Unser kritischer Verstand, unsere eigene, ausgeprägte Ethik. Denn wir wissen ja, wir würden es an Gottes Stelle anders und natürlich besser machen. Und damit ist klar, Gott ist eigentlich ungerecht. Oder er ist gleichgültig dem Leid gegenüber, kann ja auch sein. Oder einfachste Lösung, existiert gar nicht. Also dahinter steht auch ganz schlichtweg so eine Art von Verachtung. Oder von der anderen Seite aus formuliert eine Anmaßung. Man muss sich das mal in seiner inneren Wirklichkeit anschauen. Denn diese Argumentation, diese Art von Urteil, das ist jetzt nicht ein Ergebnis einer sogenannten höheren Ethik oder einer Vernunft, sondern es gibt da eine ganz klare, verdeckte Motivation. Und die lautet, das passt mir einfach nicht, wie das so ist. Ich will das nicht. Es gefällt mir nicht. Ich hätte es gerne anders, insbesondere natürlich, was mich selber anbelangt oder die Menschen, die ich mag oder überhaupt mein sogenanntes ausgeprägtes Gerechtigkeitsbedürfnis. Das ist so eine Art von Kränkung. Eine Kränkung ja von was denn? Ja, von dem Ego natürlich, denn das kann ja nur gekränkt werden. Wir sind gekränkt in unserer Selbstbestimmung, denn hier auf dieser Welt geschieht so viel, was wir überhaupt nicht wollen. Insbesondere uns geschieht so viel. Also wir können nicht einfach bestimmen, wie es uns geht. Also wir haben ein Bedürfnis, die Dinge so zu machen, wie sie uns angenehm sind. Und dieser Machtwille wird natürlich gekränkt durch diese Umstände. Auch unser Hochmut, dass wir eben nicht so alles das darstellen können und so glänzend sind und so angesehen sind, wie wir es sein wollen. Das ist klar, das ist alles, was so in der Realität passiert, ist eine Art von Kränkung. Es passt uns nicht. Und ehrlich gesagt, genauso ging es damals den Priestern im Tempel. Dieser Jesus gefällt ihnen einfach nicht. Irgendwie durch seine Art und wie er beliebt ist, da beschädigt er ihr eigenes Ansehen beim Volk. Und das ist ausgesprochen ungünstig. Man könnte ja meinen, sie könnten ja auch gefragt haben im Sinne einer freundlichen Neugier. Warum sagst du das alles? Woher nimmst du das? Und sie könnten ja darauf hoffen, dass das jetzt irgendwie eine Art von göttlicher Vollmacht wäre. Denn die göttliche Vollmacht, da wäre wirklich ein Prophet auch. Und dann wäre das, was er sagt, auch etwas, worauf man hören sollte. Nein, sie haben ein ganz anderes Bedürfnis. Sie haben das Bedürfnis, Jesus zu delegitimieren, ihn also in irgendeiner Weise in ein ungünstiges Licht zu setzen. Sie wollen seine Wirkung begrenzen. Sie wollen ihn in irgendeiner Form ausschalten. Interessant ist jetzt, wie Jesus darauf reagiert. Besonders interessant ist es, wie er nicht reagiert. Er reagiert also nicht mit Ablehnung, obwohl er die Motivation natürlich ganz genau spürt. Er weiß ganz genau, warum sie das fragen und was sie eigentlich wollen. Er reagiert nicht mit Trotz darauf, nicht mit Ärger. Er greift sie nicht an. Er stellt sie noch nicht einmal in irgendeiner Weise durch eine besonders mustergültige Argumentation in Frage. Nein, das tut er gar nicht. Er weicht ihnen auch nicht aus. Er demonstriert auch nicht seine Macht, obwohl er das doch könnte, um dann seine göttliche Legitimation ein für alle Mal deutlich zu machen. Er passt sich ihnen nicht an. Natürlich unterwirft er sich ihnen auch nicht ihrer hoheitlichen Stellung, indem er einfach dann geradezu kriecherisch die Frage beantwortet. Nein, was macht er denn? Er nimmt erst einmal ganz formal die Frage ernst. Aber dazu hat er natürlich auch ein Recht. Er befragt jetzt erst einmal Ihre Legitimation als Fragesteller. Habt ihr überhaupt die Kompetenz, mir diese Frage zu stellen? Wenn ihr diese Kompetenz habt, also die Fähigkeit, das überhaupt zu beurteilen, wenn ich euch eine Antwort gebe, dann müsstet ihr ja auch problemlos meine Frage beantworten können. Nämlich, mit welcher Vollmacht hat denn Johannes der Täufer getauft? War er jetzt von Gott legitimiert oder hat er aus so einer eingebildeten menschlichen Anmaßung heraus gepredigt und getauft? Ich meine, wenn Sie jetzt wirklich da so dieses fähige Gremium sind, dann könnten Sie ihm da ganz klar eine Antwort geben. Tja, jetzt stecken Sie in der Klemme. Denn jetzt wird Ihre Motivation richtig offensichtlich. Sie haben ja gar keine ernsthafte Frage nach Gottes Willen, der sich vielleicht in Jesus verkörpert. Auch nicht, ob jetzt Johannes der Täufer wirklich von Gott geschickt wurde, das ist Ihnen eigentlich ziemlich egal. Es geht Ihnen immer um Ihren Machterhalt. Es geht Ihnen darum, dass Ihr Ansehen beim Volk gewahrt wird. Das ist natürlich klar. Und deswegen müssen Sie jetzt ganz unbedingt auch hier den Anschein wahren. Sie sind ja nicht allein. Man kann ja sicher sein, dass eine ganze Menge Zuschauer drumherum sind. Und alle haben vermutlich die Ohren außerordentlich gespitzt und wollen jetzt hören, was Sie sagen und was Jesus vorher gefragt hat. Jetzt haben Sie zwei Alternativen. War die Tätigkeit von Johannes dem Täufer von Gott? Wenn Sie das sagen, dann entlarven Sie sich als Gottesverächter, denn Sie haben ihn ja nicht angenommen. Sagen Sie aber jetzt, das war nur eine menschliche Anmaßung dieses Täufers? Ja, dann könnte es sein, dass Sie die Ablehnung des Volkes in aller Deutlichkeit spüren, denn die, das wissen Sie ganz genau, haben diesen Täufer verehrt. Das war ganz klar ein Prophet und ja, was machen Sie jetzt? Was machen Sie jetzt? Also Sie versuchen jetzt einen Ausweg zu finden und der Ausweg ist so faul wie Ihre Motivation. Sie sagen ganz einfach, das wissen wir nicht. Naja, das Ergebnis für Jesus ist dann ganz klar. Wenn Sie das nicht wissen, haben Sie keine Kompetenz. Also Sie haben gar keine Fähigkeit, eine göttliche Vollmacht zu beurteilen. Klare Sache. Ja, und deswegen sagt er Ihnen, vor euch, die ihr eigentlich sagt, dass ihr das nicht beurteilen könnt, ist auch gar keine Rechtfertigung meiner Vollmacht notwendig. Tja, interessant ist an dieser Geschichte, dass das eigentlich auch für uns heute gilt. Diese Frage nach diesem Jesus, wer der eigentlich ist, das ist ein absoluter Prüfstein für das, was man Glauben nennt. Unglaublich wirkungsvoll. Denn an diesem Jesus scheiden sich immer die Geister. Immer. Da wird auch die Motivation von jedem letztendlich offenbar. Denn jeder sieht ihn so, wie er das von ihm glauben will. Und ich will einfach mal ein paar Beispiele aufführen. Nehmen wir mal Beispiel 1. Der Jesus, das ist ein beeindruckender Wanderprediger. Durchaus mit hohen ethischen Maßstäben. Okay, sehr faszinierend. Wenn wir das so sehen, dann haben wir natürlich eine höhere Instanz. Das sind natürlich wir selbst. Unsere Klugheit, unsere ethische Kompetenz, unser Wissen, das bleibt die oberste Instanz. Und angesichts dieser Kompetenz beurteilen wir diesen Wanderprediger, der damals da durch die Lande gezogen ist, als ganz interessant. Und natürlich, wenn wir dann die Bibel lesen, dann lesen wir die Texte Da gibt es eine ganze Menge voller Mythen und ausgedachter Geschichten. Da gibt es eine ganze Menge, was also die Menschen und insbesondere die Anhänger dieses Wanderpredigers einfach dazu gedichtet haben oder fantasiert haben, damit das Ganze ein bisschen angereichert wird. Wir sind natürlich heute viel klüger, als die Menschen damals waren. Klar. Also man spürt hier schon eine Motivation. Ich möchte diesen Jesus gar nicht als denjenigen sehen, der er vielleicht doch ist. Nein, es ist völlig klar, was er ist. Ein ganz normaler Mensch, vielleicht wollte der gar keine Religion stiften. Der wollte einfach nur diese jüdische damalige Religion wieder auf ein festes Fundament stellen. Und damit wäre alles gelaufen gewesen. Und es, warum müssen wir da jetzt irgendwie so was Christliches uns dazu noch ausdenken? Der Hintergrund ist bei einer solchen Haltung, dass wir auch da wieder praktisch unsere eigene Ethik selber bestimmen. Wir sind dann niemandem gegenüber irgendwie rechenschaftspflichtig. Warum auch? Ich bin mein eigener Gott in meinem eigenen Leben. Ich selber bestimme, was ich glauben will, was für mich wichtig ist, wie meine Ethik aussieht, das ist klar. Und es gibt niemanden über mir. Ich bin der Souverän des Lebens, meines Lebens zumindest. Da kann jeder glauben, was er will. Ich glaube das so nicht. Aber trotzdem der Jesus doch ganz schön beeindruckend. Das ist eine Variante. Schauen wir uns mal eine zweite Variante an. Jesus, das ist ein von Gott geschickter Prophet oder Variante davon, ein von Gott geschickter hoher Engel, also eine hohe Engelsgestalt, die dort als Jesus inkarniert ist. Dann ist klar, dass dann alles das, was er so gesagt hat, also seine ganzen Regeln und Lehren, dass die also auch beachtet werden müssen, dass die formal sehr wichtig sind. Und es ist auch wichtig, dass man ihn in irgendeiner Weise verehrt oder hochachtet, das ist klar. Aber sowas wie eine persönliche Beziehung zu einem Menschen aus der Vergangenheit oder zu irgendeiner Art von Engel ist dann eigentlich überflüssig oder sinnlos. Gott allein ist wichtig. Ob wir ihn jetzt Allah nennen, ob wir ihn Jehova nennen oder was auch immer. Er ist ein unendlich großer, hoher Gott, der Verehrung erwartet, Gehorsam erwartet und letztlich sogar Unterwerfung erwartet. Und der dann aufgrund dessen, wie wir ihn achten und wie wir uns nach seinen Regeln verhalten, die Ungläubigen bestraft und die Gläubigen belohnt. Ja, Jesus ist eigentlich dann so etwas wie eine Nebenperson, die die Aufgabe hatte, all diese hohen Wahrheiten zu verkündigen. Aber den brauchen wir dann nicht. Wenn er die Wahrheiten verkündigt hat, dann ist es klar, dann haben wir eine durch ihn vermittelte Beziehung zu dem großartigen Gott. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Variante. Jesus ist die Inkarnation Gottes als eine menschliche Person. Also derjenige, der als Mensch Gottes Liebe zu den Menschen bringt, der um sie wirbt, der Liebe will, und zwar eine Liebe auf Augenhöhe. Wenn Gott als Mensch unsere Liebe will, dann will er sie mit dem, was wir als Liebe geben können, nämlich die menschliche Liebe, zu der wir grundsätzlich fähig sind. Aber er weckt dadurch auch unsere Liebe, sodass sie letztendlich zu einer geradezu lodernden Gegenliebe werden kann. Und was weckt er noch? Er weckt eine Sehnsucht nach einer ganz persönlichen, nach einer geradezu innigen Nähe. Und er weckt die Bereitschaft zur persönlichen Hingabe. Er weckt das Bedürfnis nach wirklicher Gemeinschaft. Und er weckt ein tiefstes Vertrauen. Und Er macht eines möglich, die ganz persönliche Erfahrung der Verbundenheit mit ihm, und zwar schon in dieser Gegenwart. Die persönliche Beziehung ist die Substanz, ist sozusagen der Mittelpunkt. Es ist die persönliche Beziehung, die wir zu Gott selber haben, durch denjenigen, in dem er selbst zu uns gekommen ist. Und diese persönliche Verbundenheit lässt eine Beziehung entstehen, die man eigentlich als tiefe Freundschaft und geschwisterliche Liebe bezeichnen kann. Er ist unser Bruder. Ja, nur auf diese Art und Weise ist es ja möglich, dass wir irgendwie innerlich in der Liebe miteinander eins werden können. Ja, und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist unsere Wiedergeburt als ein Kind Gottes. Wir werden dadurch ganz anders. Merken Sie was? So wie wir Jesus betrachten, ändert sich alles. Und so liegt es auch an Ihnen, wie Sie ihn sehen wollen.